Vor etwa einem Jahr habe ich mich so persönlich in meinem Studium gefragt, woran ich eigentlich glaube und was meinen Glauben im Grunde so ausmacht. Ich habe mich gefragt, inwiefern mein Glaube nicht einfach nur so ein theologisches Gedankenkonstrukt ist, durch das ich versuche, mir die Welt irgendwie zu erklären, das Leben zu verstehen. Irgendwie die Dinge einzuordnen. Ja, ich habe mich gefragt, was meinen Glauben an Jesus eigentlich so einzigartig macht. Und dabei sind mir natürlich so die ganzen Argumente durch den Kopf gegangen, die ich unter anderem dann auch in meinem Studium lerne und höre. Und so das herausstechende Argument, das ich so vor Augen hatte, war, dass ich einen persönlichen Gott habe. Nicht einfach nur eine Kraft im Universum, kein weit entferntes, unnahbares Wesen, sondern ein persönlicher, ein nahbarer, ein erfahrbarer, ein liebender Gott. Und das ist es ja auch, was wir in den vergangenen Tagen gefeiert haben. Gott wird Mensch und kommt uns ganz nah. Aber ich habe auch diese Aussage und dieses Argument für mich selbst ein bisschen hinterfragt. Ich habe mich gefragt, wenn das der Unterschied ist, wenn das der große Unterschied ist, wo erfahre ich diesen persönlichen Gott dann ganz persönlich auch in meinem Leben? Wo erlebe ich ihn denn als einen persönlichen und nahen Gott? Für mich hat sich mein Glaube so ein bisschen verkopft angefühlt, mit vielen tollen und guten theoretischen Antworten und Erklärungen, zugleich aber irgendwie so auch alltagsfremd, vielleicht ein bisschen starr und unlebendig. Und ich habe mir einfach gewünscht, Gott als Person, als einen antwortenden Gegenüber zu erfahren und auch wahrzunehmen. Und Gott, wie Gott so ist, er hat mir diesen Wunsch erfüllt. Als ich Anfang des Jahres erfahren habe, dass mein Vater seinen Glauben an Gott aufgegeben hat und in diesem Zuge sich dann auch vorgenommen hat, meine Mutter und unsere Familie zu verlassen, um sein Leben einfach anders zu gestalten, kam das für mich sehr unerwartet. Etwas, womit ich persönlich nie gerechnet hatte. Aber es war genau in dieser Situation, in der ich Gott als wirklich persönlichen Gegenüber kennenlernen konnte. Wo ich nichts anderes machen konnte, als einfach nur darauf zu vertrauen, dass Gott absolut gut ist. Dass er der Souveräne ist, der alles in seiner Hand hält und dem nichts entgleitet. Dass er jede Situation in meinem Leben gebrauchen möchte, um mich ihm ähnlicher zu machen. Und so durfte ich Gott in dieser ja durchaus unschönen Situation innerhalb meiner Familie ganz persönlich begegnen. Und wir befinden uns ja, wie schon häufig angedeutet, in dieser Predigtserie Begegne Gott. Und wenn ich so darüber nachdenke, Gott zu begegnen, dann fallen mir vor allem zwei Orte ein, an denen ich Gott so ganz regelmäßig begegne. Zum einen ist das sein Wort. Wenn ich sein Wort aufmerksam lese, zuhörend lese, dann redet Gott dadurch seinen Geist zu mir. Und zum anderen sind es die Beziehungen mit den Menschen um mich herum. Beziehungen zu anderen Menschen. Und so möchte ich heute mit euch anhand einer Geschichte aus der Bibel über das Thema nachdenken, begegne Gott in deinen Beziehungen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr gerne einmal die ersten Seiten aufschlagen und 1. Mose Kapitel 4 suchen. Die Geschichte, sie steht in den Versen 1 bis 16, also 1. Mose Kapitel 4, 1 bis 16. Und für alle anderen habe ich das auch hier dabei. Ich hoffe, es ist lesbar. Ich will uns diese Geschichte einmal vorlesen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Adam und Eva wurden in der vorherigen Geschichte aufgrund ihres Ungehorsams Gott gegenüber aus dem Garten Eden verbannt. Sie müssen nun unter Mühe und im Schweiß ihres Angesichtes den Erdboden bearbeiten, um zu überleben. Und hier knüpft unsere Geschichte nun an. Und der Erzähler, er nimmt uns mit in eine Welt, die familiär, religiös und elementar, also so landwirtschaftlich ist. Das Zusammenleben der Menschen ist geprägt von einem Miteinander. Sie leben in einer Familie. In dieser Familie entsteht neues Leben. Wir lesen, wie Eva schwanger wird und Kain und sein Bruder Abel auf die Welt bringt. Und mit Sicherheit werden das nicht die einzigen Kinder gewesen sein. Es werden noch viele weitere gefolgt sein, was aber für die Geschichte selbst nicht weiter von Bedeutung ist. Innerhalb dieser Familie findet eine gegenseitige Versorgung statt. Die Menschen, sie leben von dem, was ihnen die Natur gibt und was sie ja aus ihr durch landwirtschaftliche Arbeit erwirtschaften. Kain, er ist ein Ackerbauer, der den Erdboden bearbeitet und bestellt. Und die Frucht dient ihnen dann als Nahrung. Abel, er ist Schafhirte, der sich um Kleinvieh kümmert und so mit den Erzeugnissen der Tiere ebenfalls zum Leben und auch Überleben der Familie und der anderen beiträgt. Dieses Miteinander besteht aber nicht nur aus zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb dieser Familie, sondern es schließt Gott mit ein. Und wir erkennen so ein persönliches Verhältnis der einzelnen Menschen mit Gott. Sie begegnen ihm in ihrem Handeln und pflegen dadurch ihre Beziehung zu ihm. So sagt Eva beispielsweise nach der Geburt Kains, dass sie einen Mann mit Gottes Hilfe erworben hat. Was uns zeigt, dass Gott eine aktive Person, eine aktive Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Das Leben findet mit den Menschen, mit Gott und auch vor Gott statt. In Vers 3 lesen wir dann, dass Kain nach geraumer Zeit, was wohl einfach am Ende des Jahres bedeutet, nachdem er die Ernte eingebracht hat, den Ertrag seiner Arbeit eingebracht hat, dass er etwas von den Früchten des Erdbodens nimmt und es Gott als ein Opfer schenkt. Und auch Abel bringt Gott ein Opfer von seinem Ertrag. Die Nähe zu Gott, sie wird gesucht. Die Abhängigkeit von ihm war den Menschen bewusst. Und das Verhältnis zu Gott ist ein zentrales. Gott ist ganz aktiv an ihrem Leben beteiligt. Adam und Eva werden es ihren Kindern wahrscheinlich so vorgelebt haben und auch so beigebracht haben. Und so drücken die Kinder durch ihr Opfer ihre Dankbarkeit, aber auch ihre Abhängigkeit vor Gott aus und versuchen auf diese Art und Weise ihm zu begegnen. Wir sehen, dass wir Menschen Gemeinschaftswesen sind. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen und wir leben innerhalb einer Gemeinschaft mit Menschen, aber auch in einer Gemeinschaft mit Gott. Und die Begegnung mit Gott wird auch bei uns gesucht. So wie wir gelesen haben, findet diese Begegnung dann auch hier in unserer Geschichte statt. Gott, er begegnet diesen beiden Brüdern. Abel und dessen Opfer nimmt er an, er akzeptiert es. Kain hingegen und sein Opfer nimmt er nicht an. Er lehnt es ab, was dann dazu führt, dass Kain sehr wütend wird und seiner Wut und Ablehnung Gott gegenüber auch einen Ausdruck verleiht. Und Gott, er nutzt jetzt diese Situation, in der Kain höchstwahrscheinlich neidisch auf seinen Bruder ist, weil Gott ihn angenommen hat, sein Opfer angenommen hat, wo er jetzt wütend auf Gott ist. Gott nutzt diese Situation, um ihm zu begegnen. Und er spricht ihn an. Und weil Gott mit großer Sicherheit und großer Wahrscheinlichkeit nicht irgendwie in einer physischen Gestalt hier vor Kain gestanden haben wird, können wir davon ausgehen, dass dieses Gespräch oder das Reden Gottes so im Inneren von Kain stattfindet. In seinen Gedanken, in seinem Herzen. Und das ist auch etwas, was wir für uns irgendwo nachvollziehen können. Wie Gott auch uns heute persönlich anspricht. Gott, er begegnet uns persönlich und redet zu uns persönlich gerade durch solche zwischenmenschlichen Situationen, wo der andere vielleicht nicht einmal aktiv daran beteiligt ist. Ja, zwischen Kain und Abel war bis dahin, wir lesen hier von keiner Interaktion. Und trotzdem geschieht diese Begegnung in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und Gott, er redet auch zu uns manchmal ganz konkret durch andere Menschen und deren Worte. Gott kann aber auch persönlich durch Gedanken in unser Herz hineinreden. Oder er kombiniert einfach beides. Menschen sagen uns etwas und Gott nutzt diese Worte, um weiter in uns mit diesen Worten zu arbeiten. Und deshalb sollten wir dafür aufgeschlossen sein und wissen, dass Gott so mit uns kommuniziert und auch uns auf diese Art und Weise persönlich begegnet. Wir sollten so eine Sensibilität und ein Feingefühl dafür entwickeln, dass wir das Reden Gottes zu uns wahrnehmen. Keine Frage, manchmal redet Gott sehr deutlich, so wie hier bei Kain. Und wir wissen, dass es Gott ist, der uns dann anspricht. Vielleicht unser Gewissen gebraucht, um zu uns zu reden und zu uns durchzudringen. Aber wie oft verdrängen wir diese Worte und Gedanken so aus unserem Kopf? Ja, ich weiß schon, dass es eigentlich nicht so richtig ist, so ein Netflix-Konto oder ein Spotify-Account mit Freunden oder anderen Leuten zu teilen. Aber das machen doch sowieso alle. Und die Unternehmen dahinter, die verdienen doch sowieso genügend Geld. Und so verdrängen wir oftmals Gottes Reden zu uns aus unserem Ohr. Manchmal, und ich glaube sogar relativ oft, redet Gott aber auch nicht so laut zu uns, nicht so deutlich zu uns. Und wenn wir dann kein Gehör für ihn haben oder uns nicht die Zeit dafür nehmen, auf seinen Reden zu hören und darauf zu achten, wo Gott überhaupt zu uns redet, dann geht dieses Reden Gottes auch einfach so an uns vorbei. So habe ich es versucht, mir anzugewöhnen, mir morgens beispielsweise die Zeit zu nehmen um meinen Vortrag so ein bisschen Revue passieren zu lassen, zu reflektieren, in welchen Situationen Gott mich durch Menschen irgendwie konfrontiert hat, mir vielleicht irgendetwas zeigen wollte, mich auf etwas hinweisen wollte. Ja, dazu muss man sich die Zeit einplanen. Aber sich so eine Zeit zum Reflektieren zu nehmen, selbst aktiv auf Gott zu hören und nach seiner Meinung, nach seinem Herz zu fragen, ist zumindest aus meiner Erfahrung eine sehr wertvolle Zeit. Nicht immer eine leichte Zeit, oft auch herausfordernd, aber dennoch sehr wertvoll. Und wir müssen gleichzeitig auch die Worte anderer Menschen, mit denen wir zusammenleben, die uns ansprechen, auch an uns heranlassen. Über sie nachdenken und dann auch mit dem Wort Gottes, mit der Bibel überprüfen und abgleichen. Wir sehen also hier in der Geschichte bei Kain, und das ist so der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, dass die Beziehungen untereinander eine Begegnungsstätte, ein Ort der Begegnung mit Gott sind. Weil Gott diese zwischenmenschlichen Situationen nutzt, um zu uns zu reden. Und deshalb sollten wir aufmerksam sein und darauf achten. Wie wir ebenfalls festgestellt haben, leben die Menschen innerhalb unserer Geschichte aktiv vor Gott. In unserer Zeit heute mag das ein bisschen anders sein und beim Großteil in unserer Gesellschaft nicht mehr der Fall sein. Nur wenige Menschen leben noch aktiv mit einem aktiven Bewusstsein, dass sie vor Gott leben. Aber nur weil Menschen dieses aktive Bewusstsein verdrängt haben, hat sich dadurch der eigentliche Umstand nicht verändert. Wir als Menschen, wir leben heute wie damals immer noch vor Gott. Und weil wir für Beziehungen zu Gott geschaffen wurden und Gott als Schöpfer das ultimative, so das entscheidende Wesen ist, kommt es bei uns und unserem Handeln darauf an, wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Weil wir gerade in erster Linie vor Gott leben, ist unser ganzes Handeln, also ich denke, alles, was wir tun, ein Ausdruck unseres Glaubens. Wir zeigen mit unserem gesamten Handeln, worauf wir unser Leben ausrichten. Ob wir es auf Gott ausrichten, ob wir es für ihn leben oder ob wir es auf irgendetwas anderes ausrichten oder auf etwas anderes ausgerichtet sind. Und weil wir in Gemeinschaft leben und auch in der Gemeinschaft handeln, wird unser Verhältnis zu Gott vor allem in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sichtbar. Wir sehen, Kain hat eigentlich ein Problem mit Gott gehabt und tötet deshalb seinen Bruder. Kain ist seine Beziehung zu Gott scheinbar nicht ganz so wichtig. Während Abel von den Erstlingen seiner Schafe und ihrem Fettgott ein Opfer darbringt, also er gibt das Beste, was er hat, Gott als Geschenk. Er tut es von Herzen. Lesen wir über keinen solchen Hinweis. Sein Opfer ist einfach von den Früchten des Erdbodens. Und sein Beziehungsproblem mit Gott wird jetzt in der zwischenmenschlichen Beziehung zu seinem Bruder sichtbar. Abel, er erfährt Annahme von Gott, Kain tut das nicht. Und deshalb wird er wütend. Und seine Wut, die eigentlich in diesem Beziehungsproblem mit Gott wurzelt, sie richtet sich nun nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen seinen Bruder Abel. Und obwohl Gott ihm begegnet, ihn mit seiner Wut konfrontiert, ihm eigentlich den richtigen Weg weist, ihm sagt, wie die richtige Handlung auszusehen hat und ihn damit vor eine Entscheidung zwischen Gut und Böse stellt, entscheidet sich Kain gegen das, was gut in den Augen Gottes ist. Gott stellt ihm die Frage, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben, was so viel heißt wie, wenn du Gutes tust, so wird dein Opfer angenommen, so erfährst auch du Annahme bei mir, wie dein Bruder Abel. Aber wenn du nicht Gutes tust, dann lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Und sie wartet nur, bis du rausgehst, um dich weiter hinunterzuziehen. Deshalb, du sollst aber über sie herrschen. Und was tut Kain? Er tötet Abel draußen auf dem Feld. Ich will versuchen, diese Beziehung einmal grafisch ein bisschen deutlicher zu machen. Wir haben einmal Gott, wir haben Kain und wir haben Abel. Sie stehen in Beziehung zueinander. Beide suchen irgendwo die Beziehung zu Gott und beide leben in Beziehung zueinander. Und Kain, er hat jetzt ein Problem mit Gott. Er hat keine Annahme, so wie Abel bei Gott gefunden. Und er ist sauer auf Gott, er ist wirklich wütend. Aber der Ausdruck seines Problems mit Gott wird in seiner Beziehung zu seinem Bruder sichtbar, zu seinem Mitmenschen. Und wir können dieses gleiche Bild auch eigentlich so auf unsere Beziehungen übertragen. Einfach Kain mal mit mir selbst austauschen und Abel mit meinem Gegenüber, mit meinem Nächsten. Wenn ich ein Problem in meiner Beziehung zu Gott habe, dann wird dieses Problem häufig gerade in der Beziehung zu anderen Menschen, in meinem Handeln anderen Menschen gegenüber sichtbar. Wir haben letzten Sonntag von Toli gehört, dass wir Gott immer in unserer Sünde begegnen. Ja, unsere Welt ist ein Ort, an dem wir Menschen in Situationen gestellt werden, die uns testen und herausfordern. Wir werden auf die Probe gestellt. Und dabei werden wir quasi gezwungen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und dann entsprechend zu handeln. Genauso wie das hier bei Kain in der Geschichte ebenfalls zu erkennen ist. Wenn Gott uns begegnet, dann bringt diese Begegnung mit Gott immer auch etwas Konfrontatives mit sich. Gott ist heilig, er ist sündlos und wir nicht. Und wir sind immer zu einer gewissen Reaktion gezwungen und können eigentlich nur zwei Haltungen ihm gegenüber einnehmen. Entweder wir erkennen unsere Unzulänglichkeit Gott gegenüber und treten dann in Demut und mit einem zerbrochenen Herzen vor Gott, oder wir ignorieren unsere Unzulänglichkeit, wollen sie nicht wahrhaben und verharren in unserem Stolz und unserer Ablehnung Gott gegenüber. Gott, er möchte uns begegnen, um uns auf dem richtigen Weg zu behalten, um uns zu segnen. Er möchte uns durch die Begegnung mit ihm zeigen, was gut und richtig in seinen Augen ist. Er fordert uns auf, über die Sünde zu herrschen. Wir sollen Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung an den Tag legen und uns für das Gute entscheiden. Und warum? Weil Gott uns eigentlich annehmen möchte. In 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, dass Gott den Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber Gnade erweist. Gott, er nimmt uns nur dann an und verändert uns, wenn wir ihm in Demut und mit einem zerbrochenen Herzen begegnen. So sagt David beispielsweise in Psalm 51, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Gott, er will uns annehmen. Das geht aber nur dann, wenn wir ihm im Glauben und Vertrauen und im Gehorsam folgen. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Gott ernahm das Opfer von Abel an, weil Abel glaubte, weil er Glauben hatte und deshalb vor Gott als gerecht dastand. Kains Opfer hingegen schaute Gott nicht an. Er lehnte es ab, weil die Werke Kains böse waren. So sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 11 und 12, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wie ich lebe und was ich tue und wie ich anderen Menschen begegne, zeigt meinen Glauben und macht deutlich, worauf mein Herz ausgerichtet ist. Eine einfache Testfrage, die wir uns selber immer wieder stellen können, ist die: Bringen meine Handlungen, meine Taten in meinen Beziehungen im Verhältnis zu anderen Menschen, bringen diese Taten das Wesen Gottes zum Ausdruck? Gerade dann, vielleicht so die alltäglichsten Situationen, wenn ich einfach mit Menschen rede, vielleicht mit jemandem diskutiere, eine Meinungsverschiedenheit habe oder vielleicht sogar mit einer Person streite. Wenn ich mit anderen am Tisch sitze, am Essenstisch oder im Auto unterwegs bin und vor allem dann, wenn ich irgendwie gestresst, gereizt bin, vielleicht irgendwelche Kinder nörgeln oder streiten oder es laut ist, bringen meine Handlungen dann das Wesen Gottes zum Ausdruck? Nun, um diese Frage beantworten zu können, muss ich natürlich eine zutreffende Vorstellung davon haben, wer Gott ist und wie er ist. Ich muss seinen Charakter kennen und mein Verhalten dann auch damit abgleichen. Und so ist der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, oder man kann ihn folgendermaßen zusammenfassen: In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen drückt sich unsere Beziehung zu Gott aus, weil alles, was wir tun, vor Gott geschieht. Und deshalb sollen wir uns im Glauben für das Gute entscheiden und über die Sünde herrschen. So erfahren wir dann auch Annahme von Gott. Kains Werke waren böse, weshalb er keine Annahme von Gott erfuhr. Seine schreckliche Tat hatte verheerende Konsequenzen für ihn. Er konfrontiert Kain mit seiner Tat und gibt ihm eigentlich die Möglichkeit, Stellung dazu zu beziehen. Er fragt: Wo ist dein Bruder Abel? Kain hingegen zeigt keine Einsicht. Er leugnet eigentlich alles. Stattdessen fragt er sogar zurück: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Also soll ich etwa der Hirte des Schafhirten sein? Und Gott antwortet ihm, dass das vergossene Blut Abels ihn anklagt und verkündet dann das Urteil über ihn. Die Konsequenzen für ihn und für sein Handeln sind der Fluch Gottes über Kain. Vertrieben und entfremdet von seiner Arbeit, vom Erdboden, von seiner Familie und von Gott selbst, sodass er am Ende unter einer riesigen Schuld leiden muss. Verflucht vom Erdboden, dieser wird für ihn nicht mehr ertragreich sein. Er wird von seiner Arbeit nicht mehr wirklich profitieren können. Er ist der Brudermörder, von seiner Familie entfremdet, ausgestoßen, kann man sagen. Aber das eigentlich Schlimmste: von Gott entfremdet und aus der Gegenwart Gottes vertrieben, hinein in das Land der Heimatlosigkeit. Das ist das, was Not bedeutet. Noch weiter weg in den Osten, noch weiter weg von Eden, vom Baum des Lebens, noch weiter weg aus der Gegenwart Gottes, komplett vertrieben. Und die Konsequenzen, die sind für Kain so schwerwiegend, dass er dagegen Protest erhebt. Für ihn sind sie zu groß und er kann sie nicht tragen. Es kommt keine Einsicht, keine Demut, keine Reue, nichts. Und der Erzähler dieser Geschichte, er zeigt sehr deutlich, wie sich die Sünde immer weiter unter den Menschen ausbreitet. Während zu Beginn in den ersten Sätzen noch Hoffnung da ist, dass Kain, der in Kapitel 3 versprochene Nachkomme Evas sein könnte, welcher der Schlange den Kopf zertreten soll, so wird ganz schnell ersichtlich, dass dies nicht so ist. Die Lage, sie hat sich sogar noch verschlimmert. Das Böse, es musste nicht mehr von außen an ihn herankommen, wie es noch im Garten bei Adam und Eva der Fall war. Nein, es steckt nun in ihm drin. Es erweckt in ihm Neid gegenüber seinem Bruder und Wut, wie auch Ablehnung gegenüber Gott. Und selbst die warnende Ausrichtung, die er in der Begegnung mit Gott hat, führt letztlich nicht dazu, dass er sich ändert. Und das bedeutet, dass er aus der Gegenwart Gottes vertrieben wird. Kain ist nun der Unstete, der flüchtige Wanderer im Land der Heimatlosigkeit. Sünde, sie entfremdet uns. Sie entfremdet uns von Gott und sie entfremdet uns von anderen Menschen. Und wenn wir nochmals in Vers 10 hineinschauen, dann heißt es dort: Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Das Blut Abels, es schreit nach Vergeltung, nach Rache. Es verurteilt Kain und es führt zu seiner Verfluchung. Es entfremdet ihn und macht ihn heimatlos. Das Blut Abels, es wird im Neuen Testament nochmals aufgegriffen. Da heißt es dann in Hebräer 12, in den Versen 22 bis 24 über die Gläubigen: Ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter über alle, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut, als Abels Blut. Also das Blut Jesu, es redet besser als Abels Blut. Während das gerechte Blut Abels nach Vergeltung und Rache schreit und Kain verurteilt, so ist das Blut Jesu für uns zu einem Sinnbild der Liebe Gottes und der Gnade Gottes geworden, das unsere Sünde sühnt und uns von unserer Schuld, von aller Schuld befreit, das Zugang zu Gott und Annahme für uns bedeutet und uns eine Heimat verleiht. Und das ist es, was Jesus für uns bedeutet, weil er in diese Welt gekommen ist, Mensch wurde, weil er uns angenommen hat und stellvertretend für uns die Konsequenzen unserer Sünde auf sich genommen hat, als der einzig Sündlose, der wahrhaft Gerechte, ans Kreuz gegangen ist und sich dort wie ein Schwerverbrecher hinrichten ließ, sein Leben gab und an unserer Stelle den Tod auf sich nahm, hat er Frieden geschaffen zwischen uns und Gott. Und nur deshalb kann Gott uns annehmen, so wie wir sind, und uns zu neuen Menschen machen. Und wenn wir das für uns in Anspruch nehmen und Gott unser Vertrauen geben, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann wird uns diese Beziehung zu Gott auch beziehungsfähig gegenüber anderen Menschen machen. Dann wird uns seine Annahme, die er uns gegenüber gibt, auch zu einer Annahme gegenüber anderen Menschen führen. Das Dreieck, was ihr vorhin gesehen habt, wenn die Beziehung zu Gott gut ist, dann wirkt sich das auch genauso auf die Beziehung zu den Mitmenschen aus. Weil Gott uns angenommen hat, sollen auch wir die Menschen um uns herum annehmen und ihnen in Liebe begegnen. Jesus sagt: Denn alles, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und an anderer Stelle heißt es: Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so will ich zum Schluss dich ganz persönlich auffordern: Begegne Gott in deiner Beziehung, in deinen Beziehungen mit anderen Menschen. Wir haben anhand der Geschichte von Kain und Abel lernen können, dass unsere Beziehungen eine Begegnungsstätte mit Gott sind, weil Gott durch zwischenmenschliche Situationen zu uns redet, weshalb wir aufmerksam darauf Acht geben sollten und sensibel für seine Reden sein sollten. Wir haben lernen können, dass unsere Beziehung zu Gott in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zum Ausdruck kommt, weil alles, was wir tun, vor Gott geschieht. Weshalb wir uns eben im Glauben für das Gute entscheiden sollten, über die Sünde herrschen sollten und dabei dann Gottes Annahme erfahren. Unsere Gottesbeziehung, das ist der letzte Gedanke, den ich euch mitgeben möchte und den wir aus der Geschichte lernen können, dass unsere Gottesbeziehung uns beziehungsfähig gegenüber anderen Menschen macht. Weil Annahme von Gott auch zu Annahme gegenüber anderen Menschen führt. Weshalb wir die Menschen um uns herum annehmen sollen, wie auch Gott uns angenommen hat. Und so begegnen wir Gott in unseren Beziehungen und ermöglichen es zugleich den anderen durch uns ebenfalls eine Beziehung mit Gott zu erleben. Amen.